Ich sitze mit Tobias Groten, Tobit, und bei letzten PushCon gab es ein großes Thema: Innenstädte komplett anders gestalten. Wie stellst du dir das vor?
Naja, also es ist ja nicht so, dass ich ja als der große Gestalter unterwegs bin, sondern ich schaue den Menschen dabei zu, was sie machen und was sie tun, und sehe die Dinge, wie sie da sind. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier was ausdenken und sagen, so müsste eine Innenstadt aussehen. Wir schauen den Menschen dabei zu, und daraus ergeben sich einige Dinge, und wir machen Vorschläge, was man da tun könnte.
Und wie müsste die Innenstadt aussehen, damit die Menschen das kriegen, was sie haben wollen?
Naja, der entscheidende Punkt ist, wenn man sich heute die Innenstädte anschaut und man geht da mal abends um 20 Uhr durch, wenn die meisten Menschen eben Feierabend haben, wenn sie frei haben, wenn sie Lust haben, mal in die Stadt gehen, was einzukaufen, oder auch, ja, falsches Wort, also wenn sie etwas shoppen wollen, sich einfach ein bisschen umschauen wollen, dann ist in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen nichts los. Da ist kein Mensch, da kannst du durchschießen, triffst niemanden. Das liegt eben daran, dass die üblicherweise in den klassischen Innenstädten dann einfach schließen. Die machen um 18.30 Uhr zu, also dann, wann andere Betriebe, wenn das Rathaus zumacht, vielleicht ein bisschen später machen die Tür zu und wundern sich dann, warum da keiner mehr kommt auf den letzten Drücker.
Führt natürlich am Ende auch dazu, dass Innenstädte unattraktiver werden und dass im Zweifelsfall dann auch eine Menge leer steht. Weil wenn keiner kommt, keiner was kauft, wird es auch keine Geschäfte mehr geben.
Ja, ich denke, man muss unterscheiden zwischen Einkaufen und Shoppen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich etwas einkaufen muss, dann muss ich etwas besorgen. Da fahre ich irgendwo hin, und die Läden haben interessanterweise, die liegen ja auch nicht mitten in der Innenstadt, die haben interessanterweise oft bis um 9, bis um 10, zum Teil bis Mitternacht geöffnet, wo ich dann wirklich einkaufen kann. Und wenn ich von der Innenstadt rede, vom Shoppen, dann ist es eigentlich genau andersrum. Ich bin irgendwo unterwegs, ich schaue mir etwas an, ich schaue Menschen zu und komme auf die Idee, mir irgendetwas, mir gefällt einfach was, und ich sage, hey, das kaufe ich. Ich gehe also ohne diese feste Kaufabsicht los, sondern ich möchte mir als Beispiel Schuhe kaufen, wenn ich schöne finde. Wenn ich keine schönen finde, kaufe ich keine. Ich muss sie nicht kaufen, weil ich sie brauche, weil ich morgens sonst barfuß laufe, sondern ich möchte das machen, das Erlebnis. Da steht das Schauen also im Vordergrund.
Da brauche ich aber auch Zeit für. Also eigentlich auch nach 18:30 Uhr.
Das ist eigentlich der Punkt. Wir müssen das anders verstehen. Wir müssen es so sehen, dass man die Menschen herlocken muss und dass sie wieder zurückfinden, dass sie sagen, ich schaue mir das einfach mal an. Es ist kein Kaufhaus, was wir brauchen, wo ich hingehe, etwas zu kaufen, sondern es ist eigentlich eine Ausstellung, dass ich sage, ich schaue mich um, wie auf den Dingen, die man so kennt, Heimwerkermessen, Flohmärkte, wo ich einfach mal hingehe, mir das anschaue, Zeit vertreibe, und wenn was ganz Tolles dabei ist, dann kaufe ich das. Also man geht dahin, um sich etwas anzuschauen, um was zu erleben, wenn man so will, um das Wort zu verwenden. Und man muss den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie einfach auch was sehen können, und ich habe keine Lust auf nur verschlossene Türen.
Und wie kann das funktionieren? Das Konzept Aufhaus hast du vorgestellt. Ja. Was heißt das?
Also der Gedanke beim Aufhaus ist, um es mal klar zu sagen, das ist kein Kaufhaus, sonst hieß es auch Kaufhaus. Es geht darum, dass das ein Platz ist, der ein Raum ist, der geöffnet hat, wie ein Museum, wie eine Besichtigungsfläche, wo man jederzeit hin kann und wo man sich anschauen kann, was da alles so rumliegt, was man sich da alles so, ja, was man kann Ideen sammeln und kann dann also ganz spontan auch sagen, ja, ich kann das kaufen, aber ich muss das nicht kaufen, und ich gehe nicht dahin, um was zu kaufen, sondern eigentlich um etwas zu sehen und, wenn man so will, zu erleben, wie in einem Museum. Nur, dass ich etwas kaufen kann.
Aber ich muss eben nicht. Und es könnte immer offen haben.
Es ist auch der Gedanke, das Ding heißt Aufhaus, weil es tatsächlich darum geht, dass es nicht sein kann, dass die Innenstadt zu den Zeiten geschlossen hat, in denen die Menschen Zeit haben für sowas, wo sie rumgehen möchten. Und sondern ein bisschen mehr wie eigentlich auch die Gastronomie. Wir haben dann geöffnet, wenn die Menschen einfach Zeit und Lust dafür haben. In einer Großstadt ist es klar, das sind Touristen, die da einkaufen gehen und die da shoppen gehen. Und jetzt in kleineren Mittelstädten ist es so, dass man ganz gezielt sagt, ja, auf dem Samstag gehe ich mal los oder abends. Das ist ein gutes Beispiel, samstags läuft es ja überall gut. Aber einfach auch abends, naja, so nach Feierabend, ich schlendere noch ein bisschen durch die Stadt, kaufe mir ein Eis und guck mal, was es so an neuen Dingen geht, um mich inspirieren zu lassen. Und der Gedanke beim Aufhaus ist also tatsächlich wie bei einer Ausstellung. Also das Ding hat wirklich 365 Tage im Jahr geöffnet. Und es wird darauf hinauslaufen, dass wir also im Grunde auch rund um die Uhr geöffnet haben.
Wie läuft der Zugang? Ich kann ja nicht wahrscheinlich einfach wahllos da rein.
Ja, es ist so, dass alles digital funktioniert. Man benutzt sein Smartphone als Lupe, wenn man so will. Man hat das die ganze Zeit an einer App geöffnet, und diese App, die erkennt automatisch die ganze Zeit permanent kleine QR-Codes, die sie irgendwo entdeckt. Das können sowas wie Preisschilder sein, das können aber auch Wegweiser sein oder andere Informationen. Also es ist wie eine Lupe, die ständig neue Inhalte zeigt, und so komme ich auch mit dem Ding rein. Ich scanne also einen Code, ein Drehkreuz geht auf, und dann marschiert man da rein und geht dann nach Hause, wenn man keine Lust mehr hat.
Das heißt, ich muss quasi Mitglied im Club sein. Also wenn ich in die Sparkasse rein will, wenn die zu hat, dann brauche ich auch eine Karte. dich reinsteckt, dann geht die Tür auf.
Ja, das genau, würde dann ähnlich genau, funktionieren. Genau, genau so ist das auch. Also es ist ja so, das ist ja ein großer Versuch, ein großer Test. Wir benutzen dazu einen großen Leerstand hier in Aus, von dem wir relativ wenig haben. Der hat sich jetzt ergeben. Das ist genauso. Man ist vorher quasi registriert für diese Geschichte und wir fangen damit an und sagen, wir haben so die ersten Pioniere, die ersten Menschen, die sich das anschauen wollen, die ersten paar Tausend. Und die dann haben wieder die Möglichkeit, andere einzuladen, damit diese ganze Community wächst, aber eben auch ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Also damit nicht am ersten Wochenende alles zusammenbricht und viele Menschen da sind und wir aber noch gar nicht so richtig die Erfahrung haben, wie es läuft.
Was soll da drin dann zu sehen sein? Woher kommen die Sachen?
Also normalerweise, wie gesagt, beim Kaufhaus wäre es so, da gäbe es einen Einkauf, die würden etwas anschaffen, da hinstellen in verschiedenen Abteilungen, Fahrräder, Sport, ich weiß nicht, Hi-Fi, was man so hat. In unserem Fall ist es ein bisschen anders. Wir stellen im Grunde ja nur die Räumlichkeit und bieten dann anderen, wenn man so will, Anbietern oder Ausstellern an, dass sie ihre Dinge da reinstellen und die kann man dann auch kaufen. Und diese Aussteller, also die, man könnte sagen Verkäufer, aber das Ziel ist eigentlich, dass sie wirklich Dinge ausstellen, die sie selber in ihren Läden oder was weiß ich wo nicht ausstellen können, die packen wir in vier verschiedene Kategorien. Es sind zum einen professionelle Einzelhändler, die schon Geschäfte haben in der Innenstadt oder in der Peripherie, die einfach sagen, ich möchte zu anderen Öffnungszeiten geöffnet haben oder meine Dinge zeigen und ich möchte auch da sein, obwohl ich normalerweise gar nicht in der Stadt bin. Es soll ja ein sehr stark frequentierter Ort sein. In der zweiten Stufe wirklich private Menschen, also eigentlich Besucher untereinander. Ich habe zu Hause bestimmte Dinge, die ich einfach nicht mehr haben möchte, die ich sonst beim Facebook Marketplace oder bei eBay Kleinanzeigen verkaufen würde.
Also das, wofür gerade auch Werbung für Apps gemacht wird, damit man es bequem mal schnell verkaufen kann.
Ja, genau. Aber es ist so, man hat da seine Sache, man hat eine Kaffeemaschine, die man doppelt hat oder was weiß ich wie, stellt sie da rein, klebt ein Label da oben drauf. Und hat die damit angeboten und es gibt Menschen, die da einfach so durchschlendern und sagen, naja, die könnten wir uns gut fürs Gartenhäuschen kaufen, so eine Kaffeemaschine, der Preis ist gut, die will ich kaufen. Das sind also die private Menschen. Dann gibt es eine dritte Kategorie, das sind Produzenten oder Hersteller, also Menschen, die das hobbymäßig machen, aber vielleicht auch Unternehmen in der Region, die sagen, ja, ich möchte meine Dinge auch direkt an Endkunden anbieten, ohne dass ich da einen Handelskanal habe.
Also theoretisch auch, wenn ich Topflappen häkel.
Genau.
Und sagt, die sind besonders schön und ich kann die in Masse produzieren und ich würde da gerne mal ein paar ausstellen, dann können die Leute.
Genau, du hast ein Hobby und du produzierst irgendetwas, wo du sagst, hey, das gefällt den Menschen, glaube ich, und ich richte mir so eine kleine Ecke da ein und ich biete die an. Schlimmsten Fall, wie bei jeder Ausstellung, schauen sie sich das nur an, lesen so ein bisschen. Ich kann nachher auch sehen, wie viele Menschen sich das angeschaut haben. Ich kann mir Kommentare, Bewertungen dazu anschauen. Aber ich stelle meine Dinge aus, wie in einer Ausstellung. Und wenn die Sachen richtig toll sind und die Preise dazu passen, dann kann man die da direkt kaufen und mitnehmen.
Das heißt, es verbindet quasi Shopping, Messe, Flohmarkt, eBay-Kleinanzeigen. Macht das nicht eine Menge Menschen arbeitslos?
Also bei Flohmarkt möchte ich eingreifen. Es ist also nicht so, dass da irgendwelches Billigzeug oder so wegkommt. Wir haben einen ziemlich hohen Anspruch an die Dinge, die verkauft werden. Und da geht es also jetzt nicht um Trödel oder um, keine Ahnung, Dinge, die man sonst im Wald vergräbt, dann plötzlich da irgendwo dahinstellt. Das sind schon wertige Sachen. Aber im Grunde ist es tatsächlich so, dass ein großes Spektrum an Dingen da ist, die man sonst vielleicht von irgendwelchen besonderen Märkten oder sowas kennt. Ich habe noch eine vierte Kategorie von Dingen, die wir da anbieten werden. Und das sind, wir nennen sie Besitzer. Das ist einfach jemand, der hat etwas und das will er loswerden. Das soll jetzt nicht heißen, dass er ein geklautes Fahrrad loswerden will, sondern man muss sich das eher vorstellen wie irgendwelche Firmen, die bestimmte Dinge besitzen und loswerden wollen. Ich weiß nicht, was soll ich nennen als Beispiel? Eine Stadt kann vom Fundbüro Fahrräder verkaufen, die sie am Ende quasi nicht abgeholt wurden. Stellt die da rein und sagt, naja, die kann sich jeder kaufen, wer will. Die Preise gehen automatisch runter. Wir von Tobit selbst hätten, weiß nicht, jedes Jahr hunderte Smartphones, die hier quasi über sind und die wir da reinstellen und sagen, ja, wir brauchen sie nicht mehr. Wir handeln nicht mit Smartphones, sondern sie sind übrig. Dann gibt es auch, nehmen wir als Beispiel den Kinobetreiber, der für jeden neuen Film irgendwelche großen Figuren, Ausstellungen da hat. Für ihn ist das egal, kommt der nächste Film, da kommt das eigentlich in den Müll. Aber er sagt sich, es gibt viele Menschen, die haben diesen Film geliebt und die wollen gerne diese großen Ausstellerfiguren oder sowas haben. Der stellt diese Dinge dahin. Also wir rechnen auch damit, dass wir eine unglaubliche Vielfalt an Unikaten da haben. Von Dingen, die man nicht so einfach im Internet findet, die man nicht irgendwo bei einem Hersteller bestellen kann. Wo man wirklich sagt, oh schau mal, da ist ein alter Flipper, das ist toll, den will ich für meinen Partyraum haben.
Dieses ganze Konzept birgt natürlich auch das Potenzial, dass Leute das missbrauchen, da reingehen und wenn sie Langeweile haben, Sachen kaputt machen. Was ist dann?
Das sind so diese deutschen Überlegungen, oh Gott, ja, das, oder Deutsch, vielleicht auch einfach, wir sind so konditioniert und sagen,
wir sind aber Sicherheitsmenschen, so ist das.
Ja, aber es ist halt gar nicht mit Sicherheit zu tun. Da kommt jetzt jemand in den Laden, der geht rein, der ist von Personen bekannt, sonst wäre er nicht registriert, der kommt rein in den Laden, hat eine schlechte Laune und sagt, ich verwüste den Laden. Was er im Übrigen ja in jedem anderen Laden auch könnte. Und wir können es noch weiter treiben. Ich kann ein Streichholz nehmen und zünd den ganzen Laden an, was ich übrigens mit einem anderen Laden auch machen kann. Ich kann zur Tankstelle, nehme den Rüssel da raus, lass das Ding laufen und zünde den ganzen Krempel an. Nichts hält mich davon ab, außer meine gute Erziehung. Ich könnte das machen, aus dem Stand, aber ich tue es nicht. Und das ist eine Geschichte, die ist ganz interessant. Wir wären in der Lage, wirklich physikalisch in der Lage, könnte ein Dreijähriger dafür sorgen, dass das Haus vom Nachbarn abgebrannt ist. Es passiert nicht, weil er so konditioniert ist. Er hat das gelernt, dass er es nicht machen darf. Und deswegen ist das also so in dem Sinne, kommt uns das gar nicht in den Sinn, dass das eine Sicherheitslücke ist, wenn man so will. Bei uns ist es so, man geht rein in den Laden und man ist bekannt oder man hat sich ja angemeldet mit seinem Account und man bewegt sich da und dann bewegt sich so wie im Supermarkt auch. Wird da mehr geklaut? Wird da mehr zerstört? Wir wissen es nicht, es ist neu. Aber aus den Erfahrungen, die wir in anderen Bereichen hatten, können wir sagen, dass die Leute sich viel besser benehmen, als wir immer dachten. Und das hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Wir sehen überall in den Großstädten Roller an der Straße stehen, die man sich durch QR-Code-Scannen ausnutzen kann. In der Anfangszeit hingen die Dinger in den Laternen, aber inzwischen kann man die also einfach so mitnehmen. Und wir haben uns daran gewöhnt, das ist super praktisch und toll. Wir können uns Autos leihen, QR-Codes scannen, damit losfahren, obwohl wir keine großen Formulare ausfüllen. Es ist ein Vertrauen da. Wir können das mit Ruderbooten in Aarhus machen. Das sind alles Dinge, die haben auch mit einem kulturellen Wandel zu tun. Also wir glauben, dass die Menschen heute anders funktionieren und dass sie in der großen Masse so funktionieren, dass sie einfach sagen, ja, das ist für mich eine tolle Sache, es ist praktisch und ich gehe da einfach hin, weil es mir gefällt. Und gegen die ganz schlimmen Jungs, da kann die Tankstelle gegen den mit dem Streichholz genauso wenig anfangen, wie wir auch mit unseren Sachen, nur dass sie die kompletten Daten und den Namen hätten.
Das stimmt allerdings. Was sagt die Stadt Aarhus zu der Idee?
Also die Geschichte... Die
ist ja schon einiges gewohnt.
Die Stadt Aarhus ist einiges gewohnt. Es ist ja üblich so. Also wir machen bei uns als in Aarhus seit vielen Jahren, ist das so eine Art Reallabor für uns. Wir dürfen ja experimentieren und ich habe auch den Eindruck, wir kriegen die Unterstützung von der Bevölkerung, die sagt, naja, vielleicht funktioniert nicht alles und wir wissen jetzt auch noch nicht, wo das so hingeht. Aber wir sind erstmal offen, weil wir denken, naja, so kriegen wir ein paar Dinge, die eine Großstadt vielleicht nie kriegt oder die eine Großstadt in 2 Jahren kriegt und wir sind schon weit vorne. So gesehen, die Stadt Aarhus, die Menschen in Aarhus, die mögen das. Und die Stadtverwaltung, die freut sich natürlich, wenn sie sagt, wir haben hier keine Leerstände. Und da geht es ja darum, kreativ zu überlegen, was passiert da. Und die Dinge, die wir machen, die haben eigentlich immer damit zu tun, wir nutzen die Gelegenheit von einem leeren Raum, um da etwas rauszumachen, ohne dass es da die großen Macher geben muss. Denn im Grunde stellen wir nur den Raum, wenn man so möchte.
Inwieweit ist dieses Konzept übertragbar auf andere Städte? Ich sag mal, Aarhus ist ja nicht die einzige Innenstadt, die einen Leerstand hat. Das betrifft ja fast jeden Ort mittlerweile.
Ja, also mein Unternehmen entwickelt Software und entwickelt Systeme, womit wir mit Digitalisierung neue Konzepte und Wege aufzeigen wollen. Und alles, was wir in Aarhus machen, sind sogenannte Showcases. Ob das ein Restaurant, ein Hotel ist, oder jetzt eben so ein Kaufhaus. Da ist es so, dass wir das einfach nur als Blaupause produzieren und sagen, wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert, wir machen es transparent und sagen dann, wenn ihr das übertragen möchtet, dann braucht ihr Leerstand, eine Plattform, das ist halt unser Produkt, und dann könnt ihr das so kopieren, 1 und 1. Gerade ganz aktuell nehmen wir mal die Teststellen für diese Corona-Schnelltests. Wir haben gesagt, okay, wir wissen, wie das geht, wir entwickeln die Software dafür, zeigen ein Konzept, bauen selber so einen Teil auf und machen jetzt groß Werbung dafür und sagen, hey, macht ihr das auch in euren Städten? Es ist ganz einfach, ihr könnt unsere Sachen kopieren. Wir haben euch Videos gemacht, wie es geht. Wir haben euch die Software bereitgestellt. Ihr könnt die Dinge 1 zu 1 kopieren. Und es gibt jetzt über 120 Kopien davon innerhalb von ungefähr 4 Wochen. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen in Aarhus zunächst das Konzept entwickeln, wollen es dann präsentieren, wollen es in Betrieb nehmen und dafür sorgen, dass es funktioniert, um es dann anderen anzubieten, die sagen, naja, sowas hätten wir auch. Wir hätten einen großen Leerstand hier in der Stadt. Und wir glauben, dass wir eine Begeisterung haben, bei den Menschen sowas anzubieten. Lass uns das ausprobieren.
Wird das am Ende Jobs kosten oder ist das was, was eher Jobs bringt?
Also über die Digitalisierung und Jobs, da könnten wir eine Sondersendung machen, denn das ist ein ganz großes Thema. Und das ist eine Sache, die sehr viel mit Kultur zu tun hat und auch mit der Art und Weise, wie wir leben. Also auch mit der Definition von Arbeit. Man muss ja eins mal sagen, dass das zentrale Problem von den Innenstädten aus meiner Sicht ist, dass sie eben üblicherweise dann geschlossen haben, wenn die große Masse an Menschen sich dafür interessieren würde, dahin zu gehen. Also wenn die Menschen Feierabend haben und in der richtigen Stimmung sind, dann sagen die so, jetzt hätte ich doch mal Lust, mal ein bisschen durch die Gegend zu schlendern. Ja, mach doch, geh durch die Stadt, hat alles geschlossen. Das ist die aktuelle Situation, wie wir sie haben. Und warum haben die geschlossen? Weil die Mitarbeiter, die da sind, Feierabend haben möchten. Warum ändern die ihre Arbeitszeit nicht? Wie in Spanien, wo man sagt, wir machen lange Siesta und machen dann um 17 Uhr wieder auf und haben bis 22 Uhr geöffnet, denn da kann man dann einkaufen. Warum machen die das nicht?
Wahrscheinlich, weil mittags keiner Zeit hat, um dann mit denen den Kaffee trinken zu gehen, den sie dann abends mit ihren Freunden Kaffee trinken gehen.
Ich glaube, es ist falsch, wenn wir sagen, naja, also die Verkäufer und die Menschen in den Einzelhandelsgeschäften, die haben einfach keine Lust, nach 18.30 Uhr zu arbeiten. Das greift nicht weit genug. Es geht eher in die Richtung, dass wir mehr Flexibilität brauchen. Und wir wissen es ja jetzt noch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass wir bei uns im Aufhaus auch regelmäßig Menschen sehen, die getarnt sind als Besucher, aber vielleicht auch ganz offensichtlich Mitarbeiter von einem Radio-Fernsehhändler oder sowas sind, die da auch stehen und den Menschen helfen. Die sind auch auf einem Samstagnachmittag da und vielleicht auch mal auf einem Sonntagnachmittag nur so ein bisschen was erzählen, mehr oder weniger privat, dürfen sie auch, und berichten da eigentlich nur darüber. Denn die Flexibilität, das ist ja das, was wir jetzt alles gewinnen durch die Digitalisierung, dass wir nicht mal dieses krasse Arbeitsschema haben, wir arbeiten bis um 18.30 Uhr, sondern wo man sagt, nee, heute Nachmittag arbeite ich mal spontan gar nicht, aber dafür mache ich morgen mal wirklich bis 22 Uhr stehe ich in dem Laden. Also die Arbeitswelt wird sich aus unserer Sicht massiv verändern, wobei wir noch mal lange darüber diskutieren können, was ist Arbeit. Denn das muss man ja auch mal definieren. Für den einen ist es ein Hobby und ein Spaß, der hat einfach Freude daran, dass er seine Topflappen macht und die auch gerne anbietet. Und der ist auch sonntags auf dem Markt oder auf einem Baumarkt oder in einer Ausstellung. Weil er einfach Spaß an dem Thema hat und ich denke, dass das in so eine Richtung wieder laufen wird.
Wie ist die Resonanz von Händlern und anderen Menschen, die Dinge da ausstellen können? Gibt es schon viel? Werdet ihr überrannt? Ist das Ding schon voll fürs nächste halbe Jahr?
Ja, das ist ganz interessant. Wir haben ja zwei Gruppen, die da aufeinandertreffen. Wir bieten ja eigentlich nur die Plattform. Das sind auf der einen Seite die Besucher, die sagen, ich will mir das mal anschauen, vielleicht auch was kaufen, aber eigentlich besuchen. Und es gibt die Aussteller oder Verkäufer. Das sind die beiden Gruppen. Das Ganze ist natürlich insofern gewagt gewesen. Wir haben es ja das Konzept erarbeitet, haben alles soweit auf die Beine gestellt und haben es dann tatsächlich erst bei der PushCon vorgestellt. Und da ist ja das Risiko, dass beispielsweise die Händler sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Die Privatleute sagen, nö, auch weiß ich auch nicht. Erst mal gucken, dann mal sehen. Das Risiko wäre da gewesen. Und bei den Besuchern, das ist das Henne-Ei-Thema, warum soll man als Besucher in das Gebäude gehen, wenn möglicherweise nichts zu sehen gibt? Wenn da keiner ist, der da seine Produkte anbietet. So gesehen war also bei der Vorstellung ein gewisses Risiko dabei. Aber was passiert ist in den nächsten Stunden, war, dass wir auf der einen Seite zugerannt wurden von Leuten, die sagen, boah, tolle Geschichte und ich möchte als Unternehmen hier mitmachen. Denn wir haben ja selber auch das Problem. Wir haben tolle Ware, wir haben die alle unten noch liegen im Lager und was weiß ich wo. Wir haben Sachen, von denen wir wissen, dass wir sie gar nicht verkaufen können. Also besonders große Fernseher oder sowas. Aber wir möchten den Leuten die zeigen und wollen sie auf uns aufmerksam machen. Und das heißt also, von der Seite des gewerblichen Handels wurden wir überrannt. Die Privatleute haben gesagt, das ist ja toll, da brauche ich keine Päckchen mehr zu packen, habe nicht mehr diese Versendegeschichte und so. Ich stelle die da hin und das Gleiche hören wir auch von Menschen, die wirklich sowas machen, die handwerkliche Produkte haben, die bestimmte Dinge kennen und sagen, endlich kann ich meine Sachen darstellen. So, und in dem Zusammenhang hört man gleich, okay, wenn der Laden aufmacht, wir kommen. Und also ich, wenn ich das vorhersehen möchte, ich gehe davon aus, dass das wirklich überwältigen, genau das bringt, was wir wollen, nämlich eine belebte Innenstadt. Ob die kaufen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich kann garantieren, dass der Laden voll ist mit Ware, mit toller Ware und einer unglaublichen Auswahl. Und ich weiß, dass es einen riesen Zulauf geben wird. Also so gesehen erfüllt der Laden genau das, was er soll. Menschen in die Innenstadt zu holen und zu Zeiten, wo sie sich nicht an Bürozeiten oder sowas halten müssen.
Und weil das ja alles komplett digital mit meinem Smartphone funktioniert und ich ja theoretisch kein Personal brauche, müsste das doch eigentlich auch während Pandemiezeiten kein Problem sein, da shoppen zu gehen,
oder? Also man muss zunächst mal sehen, es ist kein Shoppen, es ist eine Ausstellung. Also für uns gelten eher die Regeln, die bei einem Museum gelten. Also wo man sagt, naja, wann dürfen die öffnen, das ist eine Ausstellung, wann darf ich da reingehen? Und natürlich gelten da auch die gleichen Auflagen oder andere oder leicht veränderte Auflagen. Aber wir wissen ja eines, die Sache wird nicht ewig gehen. Also das mit der Pandemie, das ist jetzt wirklich absehbar und wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist eigentlich die Frage, zu welcher Zeit kommen die wirklich? Was sind so die Hochzeiten? Und wenn es tatsächlich so kommen sollte, wie ich mir das vorstelle, dass so richtig die Primetime zwischen 17 und 22, 23 Uhr ist und sonntags natürlich auch ordentlich was los ist und auch samstags, und da fängt es dann im Idealfall schon früher an, wenn sich das rausstellt, dann wäre das Beweis dafür, dass der Einzelhandel mal über seine Öffnungszeiten nachdenken sollte. Denn das Ladenöffnungsgesetz heißt es ja eben Ladenöffnungsgesetz und nicht mehr Ladenschlussgesetz. Und das heißt in NRW ja, dass wir von Montag bis Samstag von 0 bis 24 Uhr geöffnet haben dürfen. Und da sagt jeder Einzelhändler, nö, ich bleibe bei meiner alten Zeit. 18:30.
Müsste ja nur mal einer machen.
Genau. Und es könnte so sein, ich weiß es ja nicht, wir werden es rausfinden. Es könnte tatsächlich so sein, dass wir sagen, zwischen 17 und 22 Uhr ist die Stadt voll. Die bleibt danach in der Gastronomie und die Menschen kommen und die finden es toll und sehen sich das an. Das ist unsere Kernzeit, dass der ein oder andere Einzelhändler sagt, oh, ich verschiebe das auch so ein bisschen. Ich habe jetzt abends auch bis 20 Uhr auf oder bis vielleicht sogar bis 21 Uhr und mache dafür in der Woche morgens immer erst um 11 Uhr auf oder sowas. Wir werden sehen.
Wie kommst du auf deine Ideen? Also ist ja schon, muss man ja auch erstmal drauf kommen, auf so ein Aufhaus.
Alles, was wir machen, und es spielt wirklich keine Rolle, ob das ein Hotel ist oder ob das ein Restaurant ist oder ob das eben jetzt so ein Projekt ist, basiert im Kern auf dem gleichen Gedanken, nämlich, dass die Menschen, dadurch, dass sie heute einen Computer immer bei sich haben und immer online sind, ganz andere Möglichkeiten haben und auch ganz andere Aufgaben übernehmen können, die normalerweise jemand vom Personal übernehmen müsste. Und wann sieht man sowas? Man nicht, indem man sich von jemandem was erklären lässt, sondern man beobachtet Leute, man schaut ihnen dabei zu, was sie tun und man setzt sich irgendwo in einen Café und schaut sich dann an, wie als Beispiel jemand reinkommt und der geht da rein und möchte Brot und Brötchen kaufen in der Bäckerei. Wenn man die Szene beobachtet, da kommt jemand rein, sagt guten Tag, der hat sein Smartphone in der Hand, wie immer, wie jeder Mensch sein Smartphone in der Hand, ja, er möchte diese Brötchen und jene Brötchen und jenes Brot, ja. Sie dreht sich dann um, tippt alles in die ganze Zeit in den Computer aus, sie startet die ganze Zeit in den Rechner, in ihr Terminal und sie ist weder bei den Backwaren noch beim Gast, sondern ist nur bei ihrem Terminal. Und wenn man das beobachtet und sieht, dass da irgendwas schiefläuft, dass also in Wirklichkeit das keine Bäckerei-Fachverkäuferin mehr ist, mit der man da zu tun hat, sondern eine, die nur noch dieses Terminal bedient, dann merkt man, hier ist irgendwas falsch. Da ist der Mensch selber, der Kunde, der mit seinem Smartphone alles machen kann und super flink machen kann und schnell ist und sich damit auskennt. Der könnte diese Arbeit übernehmen, während die Bäckerei-Fachverkäuferin mir etwas über ihre Produkte erzählen kann. Oder meinetwegen über das Wetter, ganz egal. Also es hat mit Beobachten zu tun und damit, dass man den Leuten zuhört und sich überlegt, wieso funktioniert die eine Sache und die andere nicht und wieso ist etwas anders, als man es eigentlich erwarten würde. Warum jammern alle über ihre Innenstädte, die ihnen sterben, wo die Läden zumachen und warum sagen alle, ja, und wir müssen was tun und der arme Kaufmann hier und dem geht's nicht gut und der muss bald schließen. Wenn er selber derjenige ist, der um 18.30 Uhr seine Tür abschließt und die anderen und die Kunden selber sagen, bleibt mir ja nichts anderes, als bei Amazon einzukaufen. Und das ist ja tatsächlich so. Oder sie gehen eben auf die grüne Wiese, auf irgendeine synthetisch entstandene Pseudo-Innenstadt, die einfach andere Regeln hat, die einfach geöffnet hat bis 22 Uhr. Und wo man keine 2 Euro zum Parken ausgeben muss.
Das stimmt. Wo siehst du Tobit in einem halben Jahr?
Das kann ich ganz einfach sagen, denn wir heißen offiziell Tobit Software Laboratories. Damit definiert sich auch schon, was wir für Ziele haben. Es geht nicht darum, mit einem Produkt weltweit wer weiß was zu machen, sondern wir wollen wirklich alles machen, was man irgendwo mit Digitalisierung machen kann und wollen das auch sehr eng und sehr klein hier halten und das wirklich nur als Referenzen und als Beispiele dafür, dass man es kopieren kann. Unser Ziel ist nicht, irgendwie in Ketten und wer weiß wie weltweit jetzt irgendwelche Läden aufzumachen, sondern nur Referenzen aufzubauen. Wie gesagt, wir nennen sie Showcases, wo man sagt, das Ding kopiere ich, das können wir in unserem Kreis, in unserer Stadt gebrauchen. Wir haben auch Leerstände in unserer Stadt, wir finden den Gedanken toll, wir finden die Idee gut, wir schauen uns das in Aus mal an und wenn das gut ist, finden wir jemanden, der seinen Leerstand dafür öffnen will. Und also
da ist das Aufhaus nur der Anfang.
Das Ding soll Aufhaus als Marke heißen, genau wie wir Smartel als Marke haben, wo wir sagen, hey, mach doch ein Smartel in einer anderen Stadt und in der Stadt und in der. Also ihr könnt das so kopieren von uns. Also wir haben da nicht nur keinen Stolz dran, wir haben da keine Ansprüche an irgendetwas. Wir publizieren alles, wir legen alles offen und wenn jemand zu uns kommen möchte, dann machen wir mit denen eine Tour und zeigen ihnen alles, was geht. Ob der eine digitale Diskothek aufbauen will oder meinetwegen jetzt auch eine Impfstelle, wir zeigen, wie wir das machen, legen alles offen und freuen uns, wenn das jemand kopiert. Denn unser Ziel ist, eine Plattform zu bauen, die immer weiter ausgebaut wird, die für die verschiedensten Sachen genutzt werden kann.
Dann bin ich gespannt, was danach kommt. Vielen Dank auch an Tobias Groten.
Danke.